Ja, liebe Zuhörer, liebe Gemeinde, liebe Besucher, wir freuen uns von Herzen, dass wir zusammen sein dürfen heute Morgen. Wir freuen uns von Herzen über jeden Mann, jede Frau, jedes Kind, das den Weg gefunden hat. Seid ganz herzlich willkommen bei uns. Und wir sind so dankbar, dass wir einfach Frieden haben dürfen in unserem Land. Sind wir uns bewusst, wie klein der Prozentsatz in der Menschheit ist, der unter solchen Bedingungen leben darf, wie wir das tun? Welch ein Vorrecht! Es ist gut, wenn wir uns immer wieder daran erinnern. Vielen Dank, lieber Yves, für die Einleitung, die so gut passt. Und mein Ziel ist es tatsächlich, diesen Rahmen zu füllen. Diesen Rahmen der Weihnachtsbotschaft. Es hilft uns überhaupt nichts, wenn wir nur einen Rahmen haben. Und es wäre eine so wichtige Botschaft im Zentrum dieses Bildes. Es geht um Leben und Tod. Und es ist einfach blank und nichts steht da. Wie schlimm. Ich habe dieser Predigt den Titel gegeben, und es ist gleichzeitig nichts anderes als das, was die Weihnachtsbotschaft ist. So formuliert, ohne Angst. Ohne Angst in die Zukunft. Das ist Inhalt und Zentrum der Weihnachtsbotschaft. Ohne Angst in die Zukunft. Ende 2018 haben wir jetzt. Ist es nicht erstaunlich, wie schnell dieses Jahr verflogen ist? Geht es uns nicht fast allen gleich, dass wir denken, ist das möglich? Das Jahr ist schon wieder zu Ende. Wie war denn dieses Jahr? Wie war es für dich? Wie war es für mich? Ist gut, wenn wir darüber nachdenken. Und mir kommt in letzter Zeit viel auch dieses Bild in den Sinn einer großen Sanduhr. Sanduhr. Einige von uns haben vielleicht eine Sanduhr zu Hause. Und das ist sehr gut. Wir sollten alle eine Sanduhr zu Hause haben, damit wir uns immer wieder daran erinnern können. Die Zeit läuft ab. Und die Zeit dieser Welt läuft ab. Deine und meine Lebenszeit, sie läuft ab. Wie Sand in der Sanduhr. Die Lebensmonate, sie zerrinnen. Was kommt wohl auf uns zu im neuen Jahr? Nun, eines ist ganz sicher, was das neue Jahr bringen wird. Absolut sicher. Weniger Sand. Weniger Sand. Wir können nicht wissen, was sich ereignen wird in unserem persönlichen Leben, in unseren Beziehungen und Familien, in unserem Berufsalltag im 2019. Was wird mit unserer Gesundheit sein im kommenden Jahr? Und wenn man sich etwas näher befasst mit den Entwicklungen auf dieser Welt, dann könnte man zutiefst besorgt sein. Die allermeisten Menschen sind es nicht wirklich zutiefst besorgt. Warum? Weil wir in einem gigantischen System leben, das kein anderes Ziel hat, als abzulenken von diesen gewaltigen Sorgen, die man sich machen könnte. Aber wer da hinter diese Fassade schaut, der Ablenkungen, der wird erschrecken über den Zustand dieser Menschheit, über den Egoismus und die Gier der Menschen, die auf jedem Lebensgebiet überhand nehmen. Eine Gesellschaft, die mehr und mehr auf Lügen, Täuschungen und Betrug aufgebaut ist. Und christliche Tugenden wie Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Respekt, Dankbarkeit, Nächstenliebe, Treue und Liebe zwischen Mann und Frau in der Ehe und so weiter. Was ist damit? Diese Dinge werden heute oft nur noch belächelt und verhöhnt. Und nicht nur das, und das ist schon sehr alarmierend, diese Dinge werden heute tatsächlich oft als böse und moralisierend dargestellt und sogar als Hassverbrechen beurteilt. Ist uns das auch schon aufgefallen? Alles, was sich der heutigen politischen Korrektheit entgegenstellt oder dem Gender-Wahnsinn entgegenstellt, mehr und mehr als Hassverbrechen dargestellt. Oder das weltweite Finanzsystem. Es zeigt immer deutlicher sein wahres Gesicht. Auch hier, die allermeisten Menschen haben keine Ahnung davon. Es ist ein zwar gut getarntes, aber perfides System der Machtkonzentrierung, in dem ein winzig kleiner Prozentsatz der Menschen die Massen in die totale Kontrolle und Abhängigkeit führen will. Man schätzt, dass weniger als 100 Personen auf dieser Welt, weniger als 100 Personen, mehr als die Hälfte von allem Vermögen und Besitz, das es überhaupt gibt auf der Welt, ihr eigen nennen. Die Regierungen haben längst die Kontrolle über das Finanzsystem verloren. Und die meisten Menschen denken, große Organisationen wie die Weltbank oder die IWF, das seien irgendwie staatliche Gebilde. Weit gefehlt. Instrumente in den Händen einiger ganz weniger. Das System ist heimlich umgebaut worden, so dass einige wenige die ganze Welt in Schuldenhaft nehmen können. Und diese exponentielle Ausweitung der Geldmenge in den letzten Jahrzehnten ist nicht wirklich Geld. Auch das ist eine große Illusion. Es hat nichts mit Geld zu tun. Was ist es? Schulden. Schulden. Nichts als Schulden. Unmöglich, das je irgendwie zurückzuzahlen. Aber genau dasselbe wie über das Finanzsystem kann auch gesagt werden über das gigantische Kontrollsystem des globalen Technologienetzes zur Kommunikation und Datenaustausch, so genannt. die elektronischen Fußfesseln für die gesamte Bevölkerung ist zum Beispiel in China wahrscheinlich so gut wie Realität. Ohne Angst in die Zukunft. Ohne Angst in die Zukunft. Diese Welt ist nicht an der Schwelle zu einer schönen neuen Welt. Nein, viel eher ist sie in einem äußerst desolaten Zustand. Und doch gibt es Menschen, die mehr und mehr diesen wahren Zustand und die Stoßrichtung davon erkennen, durchschauen. Und die sich fragen, wo gibt es echte Hilfe und Rettung für den weiteren Verlauf, den diese Welt nehmen wird? Und wo gibt es echte Hilfe für meine persönliche Zukunft? Der Prophet Jesaja hat im Alten Testament seine Landsleute, seine Mitmenschen gewarnt. Und hat immer wieder laut verkündet: Sucht Gott den Herrn. Sucht Gott den Herrn. Und dann hat er noch angesetzt: Solange er zu finden ist, ruft zu ihm, während er noch nahe ist, erreichbar ist. Und weiter hat er dem Volk gesagt: Kehrt um zu dem Herrn, so wird er sich über euch erbarmen, denn bei ihm ist viel Vergebung. Wer will, kann das im Jesaja Kapitel 55 selber nachlesen. Je mehr diese moderne Menschheit von dem heiligen Gott und Schöpfer sich abwendet, ihn lächerlich macht, seine Schöpfungsordnungen zerstören will, umso klarer wird die Verdorbenheit dieser Welt wahrnehmbar sein. Und umso näher ist auch ihr tatsächliches Verderben. Wer die Bibel kennt, weiß sehr genau, was auf diese Welt zukommen wird. Die Bibel selbst ist einer von vielen klaren Beweisen, dass es einen lebendigen, allmächtigen Gott über uns gibt, vor dem jeder Mensch stehen wird. Und so wie durch den Propheten Jesaja hat Gott selber durch jeden anderen Autor dieser 66 Bibelbücher gesprochen und sich dem Menschen klar und deutlich offenbart. Gott kennt die Zukunft. Gott kennt die Zukunft. Und das Erstaunliche ist, er hat es selber festgehalten in der Bibel für uns. Für diejenigen, die suchen nach diesem gewaltigen Gott. Kein Wunder, besteht ein großer Anteil aller biblischen Aussagen aus Prophezeiungen über die Zukunft. Ungefähr ein Drittel der ganzen Schriften sind prophetisch ausgerichtet. Wer aufrichtig Gott sucht, seine Hilfe sucht, er kann ihn finden in der Bibel. Wer diese Entwicklungen und Tendenzen mit offenen Augen verfolgt und wer die Szenerien kennt, welche die Bibel voraussagt über das Ausreifen der Bosheit in dieser Welt, der wird auf sich alleine gestellt tatsächlich allen Grund zur Angst haben vor der Zukunft. Die Bibel sagt an mehreren Stellen, genau über unseren Zeitabschnitt, in dem wir leben, dass dieses System reif ist, nein, überreif ist zum Gericht. Gott wird das Gericht kommen lassen über diese Welt. Er wird das Gericht kommen lassen über die Bosheit. Man muss es noch genauer aussprechen. Über die satanische, teuflische Bosheit dieses Weltsystems, mit der sich die Menschen verbunden haben. Eine Bibelstelle im Lukas-Evangelium beschreibt die Ereignisse und das Empfinden der Menschen ohne Gott auf dem Höhepunkt von Gottes Zorngericht. Das möchte ich vorlesen aus Kapitel 21 im Lukas-Evangelium. Vers 25 bis 27. Diese Prophetie gibt der Herr Jesus vor seinen Jüngern weiter. Und er sagt, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf der Erde Angst unter den Völkern vor lauter Ratlosigkeit, wie beim Tosen des Meeres und der Wogen. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und jetzt möchte ich den nächsten Vers auch noch lesen. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Die Furcht, die Angst wird nicht das Letzte sein. Aber für die Menschen, die Gott immer noch ablehnen, wird es das Letzte sein. Aber er wird kommen. Ich möchte aus der Offenbarung, könnten wir ja viele Stellen dazu lesen, aus dem Buch der Offenbarung, nur eine auch, die dasselbe beschreibt. Den inneren Zustand, denn das Empfinden der Menschen in sehr, sehr naher Zukunft. Da steht in Offenbarung Kapitel 6, Vers 15, und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns! Und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Gemeint ist Gott. Hier wird sehr nahe Zukunft beschrieben. Ohne Angst in die Zukunft. Wir sind heute hier zusammen im Dezember 2018 und feiern Weihnachten. Ja, Yves hat schon gefragt, an was soll denn eigentlich dieses christliche Fest erinnern. Es soll erinnern an das historische Ereignis, welches beschrieben ist in der Bibel, welches wir schon gehört haben, den größten Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte. Es ist dieser gewaltige Plan Gottes, um den Menschen Erlösung aus der Gefangenschaft ihrer eigenen Sünde und Bosheit zu ermöglichen. Rettung zu ermöglichen vor der Ewigkeit der Hölle. Es ist Gottes Heilsplan, Gottes Gnadenangebot für jeden Menschen ganz persönlich. Und Paulus nennt diesen Heilsplan das Evangelium Gottes. Das Evangelium Gottes. Und Gott ließ ihn darüber ein ganzes Buch in der Bibel schreiben, eben den Römerbrief. Genau über das Evangelium Gottes. Gott hat schon im Alten Testament an 60 Stellen ungefähr angekündigt, dass er den Messias, den Retter senden wird. Nicht nur um sein auserwähltes Volk Israel zu retten, nein, sondern um die Und das ist jetzt erstaunlich. Um die Strafe für die Bosheit und Sünde der Menschen sich selber aufzuladen und dafür zu sterben. Das ist die Ankündigung des Messias im Alten Testament. Und durch den Propheten Hesekiel ließ er aufschreiben, ich habe keinen Gefallen am Tod des Sünders, sondern dass er umkehrt von seinem Weg zurück zu Gott und am Leben bleibt. Der allmächtige Gott, er ist nicht nur der heilige Gott. Er ist nicht nur so heilig, dass er nicht die kleinste Sünde einfach durchwinken wird. Er ist auch voller Erbarmen und Liebe. Er wünscht keinem einzigen Menschen den ewigen Tod in der Hölle, beziehungsweise im Feuersee, wie es in der Offenbarung beschrieben wird. Und die Bibel sagt, dass dieser Ort für den Teufel und die Seinigen bereitet wurde. Und so hat Gott diesen gewaltigen Heilsplan umgesetzt und seinen Sohn als kleines Kind, als Baby in die Hände der Menschen gegeben. Ich lese noch einen Vers aus dem Matthäusevangelium. Wir haben es aus Lukas gehört, wie sich das zugetragen hat. Nur ganz kurz, aus Zeitgründen, Kapitel 1, Vers 21. Da erscheint der Bote Gottes, der Engel Gottes, bei Josef, dem Mann der Maria. Sie waren noch nicht, sie hatten ihr Hochzeitsfest noch nicht gehabt, aber sie waren verheiratet im Sinn von verlobt. Das galt damals als juristisch als Ehe. Aber sie hatten auch noch keinen körperlichen Kontakt zusammen. Und da realisiert Josef, dass Maria schwanger ist. Und eine Welt bricht für ihn zusammen. Und er weiß, das ist ein riesengroßes Unrecht. Und im Alten Testament stand, in so einer Situation soll der Mann der Frau den Scheidebrief geben. Und er war drauf und dran, das zu tun, denn er war ein gerechter Mann und wollte sich ans Gesetz halten. Und in dieser Situation kommt der Bote Gottes, erscheint ihm und sagt, tue das nicht, Denn das Kind ist nicht von irgendjemandem. Gott selber hat es in Maria hineingelegt. Und Vers 21, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jehoshua, Gott ist Retter. Jesus auf Griechisch. Und als der Herr Jesus ungefähr 30-jährig war, begann er ja seinen Dienst, sein Wirken auf dieser Erde, in der Öffentlichkeit. Und kaum sah ihn dieser große damalige Prophet, Johannes der Täufer, kaum sah er ihn, hat er laut zu den Menschen über ihn gerufen und gesagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, beziehungsweise auf sich nimmt. Johannes der Täufer hat es sofort erkannt, wer dieser war. Nun gibt es eine sehr erstaunliche Tatsache. Eve hat schon darüber gesprochen. Sehr erstaunliche Tatsache. Viele Menschen, sie leben in diesem fatalen Irrtum, dass sie schon gut genug sein werden vor Gott. Dass sie niemanden brauchen, der sie rettet oder erlöst aus ihren Sünden. Und wir haben schon aus Römer 3 gehört, wo steht, wie Gott das beurteilt, wo er sagt, es ist keiner, kein einziger gerecht. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle nichts vor Gott. Da ist keiner, der Gutes tut. Das heißt, der für Gott gut genug ist. Auch nicht einer. Denn alle haben gesündigt und erfüllen die Herrlichkeit oder die Gerechtigkeit nicht, die sie vor Gott haben sollten. Wisst ihr, Gott sieht nicht nur jede Tat. Gott sieht jeden Gedanken des Menschen. Und es gibt keinen einzigen Menschen, der schon nur die 10 Gebote am Anfang der Bibel hundertprozentig eingehalten hätte. Ich bin gern bereit, wenn jemand mich korrigieren möchte und sagt, hier, ich. Wer von uns hat nie gelogen? Nie gestohlen? Nie eine falsche Aussage über jemand anders gemacht? Wer von uns ist nie egoistisch oder stolz oder hat schlechte oder böse oder verdorbene Gedanken? Wer von uns? Und Gott sagt, die 10 Gebote, ja. Aber es gibt noch ein Gebot, das ist über allen anderen. Das oberste Gebot. Wer von uns hat dies hundertprozentig erfüllt? Du sollst Gott, den Herrn, lieben. Mit deinem ganzen Herzen. Mit deiner ganzen Seele, mit all deinem Denken und mit all deiner Kraft. Und das zweithöchste Gebot, das diesem Gebot gleich ist, sagt der Herr Jesus. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Wer kann berechtigterweise ohne Angst in die Zukunft gehen? Ohne Angst dem Tod entgegengehen? Es steht geschrieben, alle Menschen sterben, das wissen wir. Nach dem Tod wird das Gericht sein. Wer von uns braucht ihn nicht, den Retter? Wer kann ohne Sorge sein? Vielleicht derjenige, der eine finanzielle Reserve von 1 Million oder mehr auf dem Konto hat? Wer ein gutes Familiennetz und viele Freunde und Bekannte hat? Wer über viele Jahre nie gefehlt hat an der Arbeitsstelle, weil er immer gesund war? Wer viel Nächstenhilfe geleistet hat? Wer viel Geld gespendet hat? Nein. Oder diejenigen Menschen, die Mitglied sind in einer Kirche oder sogar in der Bibelgemeinde Elk. Ist das der Grund, dass wir keine Sorgen uns machen müssen, Gott zu begegnen? Nein, nein. Ohne Angst in die Zukunft gehen, dem Tod entgegengehen, kann nur der Mensch, der weiß, dass alle seine Sünden vergeben sind. Und zwar durch das Blut, das Jesus Christus freiwillig und schuldlos am Kreuz vergossen hat. Als Gott, der Sohn, hat er es vergossen. Stellen wir uns das vor. Gott selber war es. Und er ist Mensch geworden, indem er sich von einer Jungfrau als Baby gebären ließ. Ohne Angst sein vor dem Tod kann nur wer das Heil Gottes, die Errettung in Jesus Christus für sich persönlich im Glauben angenommen hat. Ja, wahrhaftig, der Mensch braucht den Retter Jesus Christus. Sonst gibt es keine Möglichkeit, diesem Ort zu entgehen. Wer den Herrn ablehnt, sagt die Bibel, er ist schon gerichtet. Er ist schon gerichtet. Aber was müssen wir denn tun? Was müssen wir denn tun, um gerettet zu werden? Auch hier ist die Bibel wieder ganz einfach. Sie sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Und an vielen Stellen erklärt uns die Bibel, was sie meint damit, was dieses Glauben beinhaltet. Dass damit gemeint ist, Gott und seinem Wort in allem Recht zu geben. Dem, was Gott über den Menschen urteilt, nämlich im Innersten verdorben, mit der Triebfeder der Sünde, die schlussendlich immer zum Schlechten treibt. Zu Gottlosigkeit, zu Streit und Krieg, zu Stolz und Überheblichkeit, zum Egoismus. Und dieser Glaube beinhaltet, dass ich dem Herrn Jesus meine Sündhaftigkeit und alle meine Sünden bekenne. Dass ich ihm Recht gebe, dass an mir selber nichts Gutes ist. Kein Grund, mich selber zu rechtfertigen. Kein einziger Grund. Und glauben, dass Gott aus diesem Grund Mensch geworden ist, in diesem kleinen Baby an Weihnachten. Dass das der wahre Grund ist, eben wegen meiner Sünde. Und dass er einzig aus purem Erbarmen, aus Liebe zu mir, sich von den Menschen töten ließ. Dass er an meiner Stelle als Opferlamm am Kreuz starb, 3 Tage im Tod war und auferstanden ist in der Kraft Gottes. Das ist der Inhalt dieses Bildes. Das ist der Grund, dass wir tatsächlich ohne Angst in die Zukunft gehen können. Und jetzt möchte ich die vielleicht größte Hürde für die meisten Menschen noch nennen, warum sie diesen Glauben ablehnen. Denn Glauben heißt, ich lasse meinen rebellischen Stolz, der bisher gegen Gott selber gerichtet war, von ihm richten und zerbrechen. Ich lasse jetzt mein Leben allein von ihm bestimmen. Ich unterwerfe mich seiner Führung, seinem Willen. Mein Leben gehört ihm. Es gehört nicht mehr mir selber. Ab jetzt ist er der Führer, der Herrscher in meinem Leben. Und was ist die Antwort Gottes auf den Glauben des Menschen? Er schenkt die Neugeburt oder die Wiedergeburt. Das heißt, Gott legt sein ewiges Leben in den Menschen hinein. Das ist das, was die Bibel mit diesem Ausdruck meint. Wiedergeburt. Gottes Leben selbst in den Menschen hineingelegt. Wie merkt man übrigens, dass ein Mensch von Gott wiedergeboren wurde? Kann man das merken? Sehr wohl wird man das merken. Das Leben eines wiedergeborenen Menschen zeigt erstaunliche Veränderungen. Erstaunliche Veränderungen. Am auffälligsten vielleicht, wie sich diese krampfhafte Ich-Bezogenheit und Selbstrechtfertigung verändert. Der Stolz, der damit verbunden ist, hin zu einer Grundhaltung der Demut und der Bußfertigkeit. Aber es zeigt sich auch daran, dass ein großes Interesse entstehen wird an der Bibel, am Wort Gottes, das, was Gott sagt, an seinem Willen für mein Leben. Dieser Mensch wird vor Gott kommen und fragen, Herr, was willst du von mir? Zeig mir deinen Willen für mein Leben. Und es wird auch ein starker Zug da sein, zu der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, um gemeinsam Gott zu suchen und ihm zu dienen. Es sind ein paar wenige, aber das von den wichtigsten Zeichen der Veränderung durch eine Wiedergeburt. Liebe Zuhörer, ja, es ist möglich, ohne Angst in die Zukunft zu gehen, dem Tod entgegenzugehen, ohne Angst. In Jesus Christus haben wir ihn, diesen Retter, einen starken Erlöser, sagt die Bibel, einen herrlichen Herrn und Führer, einen treuen Heiland und einen guten Hirten. Hirten für unsere Seelen. Und mit Johannes 5, 24 möchte ich aufhören. Ein Wort des Herrn Jesus, wo er das eigentlich alles wie zusammenfasst und sagt: Wer mein Wort hört und wer dem glaubt, der mich gesandt hat, nämlich Gott, der hat ewiges Leben. Und er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Amen. Wir beten noch. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns offenbart hast, was der eigentliche Sinn und Inhalt von dem Weihnachtsgeschehen ist. Herr, wir danken dir, dass du als Mensch, als Retter auf diese Erde gekommen bist, dass du dir nicht zu schade warst, diesen überaus schweren Weg zu gehen, nicht nur ein Baby, ein Kind zu werden, aber auch dich, ja, ablehnen zu lassen, verhöhnen, verspotten zu lassen, trotz all deinem Wirken, trotz all deiner Liebe zu den Menschen, trotz all den Heilungen, den Befreiungen, die du gewirkt hast unter den Menschen. Herr, dass du dich sogar zum Schluss ans Kreuz heften ließest. Und all dies wegen meiner Sünde, wegen unserer Sünde, damit wir gerettet werden können. Wir danken dir, Herr, dass du der Retter bist, dass du gekommen bist, um uns zu erlösen aus der Finsternis, aus der Macht von Satan, der Sünde, der Bosheit, Herr. Wir danken dir, dass du unser Befreier bist. Und bitte, Herr, sprich doch zu unseren Herzen über die Ernsthaftigkeit dieser Tatsache, über die Ernsthaftigkeit, dass wir die Zeit nützen und Gott suchen, solange er sich noch finden lässt. Herr, gib Gnade einem jedem Mann und Frau und Kind hier unter uns, dass wir bereit sind, uns Gedanken zu machen, dir zu begegnen, unser Leben dir hinzugeben. Bitte, Herr, hilf du und führe du weiter durch diesen Tag. Komm und sei du mit uns, Herr. Amen.